Der Klaus Ludwig hat gesagt, du kennst alter Kurs Hockenheim, erste Schikane. In der Qualifying-Runde steht ein Posten, den kenne ich, ein Streckenposten. Du fährst gerade drüber. Das ist also ein kleiner Huppel, da hebst das Auto ungefähr 10 bis 20 cm ab und du kürzt ab, ist ungefähr 3/4 Sekunde schneller. Es merkt keiner in der Qualifying-Runde, du stehst 5 Plätze weiter vorne, wirst sehen. Ich hab das gemacht. Ich bin mit dem Ding 2 Meter aufgestiegen, gell? Das Auto ist dann verbogen am Box gekommen. Es ist im Fernsehen gekommen, gell? So einen Aufwind gekriegt. Das war Klaus Ludwig. Dann hat er mir aber gesagt, das hat Hans Heyer auch nicht mehr gemacht.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr dabei seid. Bei meinem heutigen Gast geht's mal wieder um Motorsport in seinen verschiedensten Ausprägungen. Denn Fritz Kreuzpointner oder Fritz K., wie immer auf seinen Rennwagen stand, war nicht nur Tourenwagenpilot und AMG-Werksfahrer, sondern später auch im Renntruck erfolgreich, wo er es bis zum Europameistertitel gebracht hat. Und weil es so viel mit ihm zu besprechen gab, musste ich 2 Teile draus machen. Heute rede ich mit ihm über den Einstieg im Formelsport, die DTM, seine Zeit im Mercedes-Benz Juniorenteam, die er mit Heinz-Harald Frenzen und Michael Schumacher erlebt hat und wie er im Sauber C11 mit Schumi und Karl Wendlinger Le Mans gefahren ist. Und nächste Woche reden wir dann über seinen Umstieg in den Truck-Rennsport. Viel Spaß jetzt mit Teil 1 mit meinem heutigen Gast, Fritz Kreuzpointner.
Also, ich war immer Auto interessiert. Würde ich sagen, schon ab dem Beginn Schulzeit. Mhm. Wenn Papa in Urlaub gefahren ist, dann war es für mich das schönste Erlebnis, wenn er mit seinem 280er Mercedes, hat er damals schon gehabt, 185 PS, Anfang, Mitte 70er Jahre, gut, ne? Wenn er Leute überholt hat. Also ich bin ihm quasi hinten so auf der Schulter gelegen und habe so den Tacho angeguckt, den Drehzahlmesser angeguckt und er musste einfach flott fahren und ich habe mich richtig gefreut, wenn mir jemand überholt hat. Und ich habe irgendwann dann zu meinen Freunden gesagt, so mit 10, 12 Jahren, wo die gesagt haben, ich werde Lokführer, ich werde Feuerwehrmann. Ich habe gesagt, ich werde Autorennfahrer. Und dann kam es eher dazu, dass mich ein guter Mitarbeiter der Firma, ein Österreicher, wir sind ja so Grenzland Österreich, der hat mich zum Salzburgring mitgenommen. Als 12-Jährigen. Und da habe ich die damalige deutsche Automobilrennsportmeisterschaft gesehen mit den Gruppe 5 Boliden.
Okay, aber gleich was Gutes.
Und Rolf Stommelen, Klaus Ludwig, Bob Wollig, Hans Heyer, Harald Ertl. Das war die DTM von damals. Ja. Und das war so faszinierend, auch mit den Autos, 500 PS, 700 PS haben die damals gehabt. Keine BOP. Ja.
Und der Sound, oder?
Der Sound offen. Hat's gemacht. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal Geld habe mit 40, 50 Jahren, dann baue ich mir so ein Auto. Und mein RSR Porsche, Baujahr 2013, 997 RSR, wie ich es auch Mantei eingesetzt habe vor 8 Jahren, den haben wir mit dem Schmierler zum Turboauto umgebaut. Das ist so ein bisschen so eine 935er Reminiszenz. Und so bin ich eigentlich dann zum Rennsport gekommen. Ich habe so lange rumgemacht bei den Eltern, habe ein Coupon ausgeschnitten aus dem Programmheft Salzburgring, Walter Lechner Racing School, der bietet Kurse an, da will ich mal hin. Und da bin ich mit 15 Jahren als einer der jüngsten Teilnehmer mal einen Wochenkurs gemacht. Und so ging das los.
Und auf was für Autos seid ihr da gefahren?
Formel Ford 1600. Das war die berühmteste Nachwuchsserie vor der Formel 3. Mhm. Jetzt gibt sie ja nicht mehr die Formel Ford. Ich kenne mich ja gar nicht mehr aus, was heutzutage Formel 4 wird es heutzutage sein. Und ja, da sind eigentlich alle mitgefahren. Ob das Senna war, ob das Schumacher. Alle, die irgendwie nach oben gekommen sind, haben wir im Formelauto Formel Ford begonnen.
Und der Walter Lechner, hat er gleich dein Talent erkannt?
Ich war nicht der programmierte Rennstar. Ich kam ja nicht aus dem Kartsport, so wie die Leute aus Mittel- und Norddeutschland, wo das gang und gäbe war. Ich bin ja hier, muss man rechnen, das war ja vor über 30 Jahren, am südöstlichen Zipfel Deutschlands, da war Bayern noch nicht, da waren wir noch Bergland, so ungefähr. Nicht ganz mehr, aber da kam man halt her. Ich habe quasi das Rennfahren mit dem Walter Lechner gelernt, noch keinen Führerschein gehabt, Formel vorgefahren, ganz langsam begonnen und so lang rumgemacht. Talent war natürlich schon da, ja. Weil ich war da gleich Dritter, obwohl da lauter 20, 22-Jährige dabei waren. Und er war für mich eine Art zweiter Papa. Mhm. Der hat so lange rumgemacht, bis mein Papa gesagt hat, okay, ich mache einen Vertrag mit dem Buben. Er muss in der Schule gut sein, er muss Rasen mähen, er muss in den Ferien arbeiten, das und das, er muss Sport betreiben. Da war sich sicher der Papa, dass ich den nicht erfüllen konnte. Und als Gegenleistung war eine Rennsaison bei Walter Lechner, ja, okay, in der österreichischen Meisterschaft.
Okay,
ja. Und ich habe alle Punkte geholt, in der Schule auf einmal brav gewesen und konnte dann so ja, mit so 18, 19 beginnen.
Okay, und du warst auch gleich erfolgreich, ne?
Ja, die österreichische Meisterschaft war nicht so hoch dotiert wie jetzt eine deutsche Meisterschaft in der Formel Ford oder die englische. Aber ich war Vizemeister im ersten Jahr. Und somit haben wir dann das zweite Jahr auch geschafft. Also ich habe damals einen Ford Fiesta gewonnen.
Als Preis?
Als Preis, okay. Den habe ich natürlich dem Team gleich wieder zurückgegeben, weil das Geld war ja nicht so viel wie bei jedem. Und dann konnten wir uns die deutsche Meisterschaft leisten und dann bin ich 3 Jahre deutsche Meisterschaft gefahren oder 2 Jahre und war dann auch Europameister in der Formel Ford. Und das war dann der Sprungbrett zur AMG, zu den Junioren.
Ja, genau. Bist du in der Formel Ford schon gegen berühmte spätere Kollegen gefahren?
Mika Häkkinen, Mika Salo, Eddie Irvine. Viele, die dann später in die Formel 1 kamen oder irgendwo, ja, Le Mans gefahren sind oder DTM gefahren sind.
Wahnsinn, wie waren die damals so? Also waren das schon so, hat man schon gemerkt, dass das so aufstrebende Stars sein würden? Oder war das nochmal eine andere Liga, die Europameisterschaft, als die österreichische?
Das schon. Also die deutsche Formel Ford war sehr gut besetzt. Ellen Lohr war auch damals dabei und die hat auch gewonnen in einem Jahr. Die war richtig gut. Ich würde sagen, wenn du in der deutschen Meisterschaft gewonnen hast und ein Frontrunner warst, dann warst du in der Lage, in der Europameisterschaft ebenso vorn mitzufahren. Vergleich's einfach GT Master. Wenn in der GT3-Meisterschaft Deutschland jemand die Rennen gewinnt, dann kann er auch in der Blanc Pen Euro-Serie gewinnen. Mhm. Der Maro Engel oder wie sie alle heißen. Mhm. Und das hat dann zum Festival geführt nach England.
Das ist der Traum eigentlich, oder?
Mhm. Ja. Mit 176 Teilnehmern. Eine inoffizielle Weltmeisterschaft, keine offizielle. Und das war einfach schön, weil das lauter so Heats waren, so Ausscheidungsrennen. Wenn du im ersten Heat Vierter warst du im nächsten Rennen am 8. Startplatz. Wenn du Zweiter warst du am 4. Startplatz. Also du musstest immer schon mal anfangen und vorne dabei sein. Und ja, das war eigentlich das Sprungbrett, dass Domingos Pietrade von AMG entschieden hat, ich muss zu Mercedes kommen.
Okay, also Domingos Pietrade war es damals, jetzt glaube ich mit Jochen Nerpasch zusammen gemacht hat, ne? Diese Nachwuchsförderung. Jochen war ja auch mal, Jochen Nerpasch, sehr berühmt dafür, dass er immer ein Auge auch für Junge hatte. Und Domingos Pietrade, das ist ja der Motorsportmanager eigentlich, ne?
Absolut in der Zeit. Er hat ja Ayrton Senna und Michele Alboreto nach oben gebracht als Portugiese. Und er hat mich deswegen genommen, weil ich nicht schlecht war, aber nicht super, super gut, sondern weil meine Einstellung gepasst hat. Es war ja Jörg Müller da dabei, es war Mike Wagner dabei, wer war denn da nur alles dabei? Thomas Rabe, so einige Leute, die da die ONS-Sichtung gemacht haben. Mhm. Und die haben alle, ebenso wie ich, von der Formelkarriere geträumt. Mhm. Und die meisten haben dort gesagt, wenn ich Tourenwagen fahre, Herr Pietrade, dann versage ich meinen Fahrstil, dann ist es vorbei mit der Formelkarriere. Und ich habe geantwortet, wir sind ja jetzt da live und da brauchst du auch nichts zensieren, sondern es ist so schön wahr und ehrlich. Ich habe gesagt, naja, ich komme ein bisschen weg vom eigentlichen Monoposto-Fahrstil, aber wenn mir ein Werk wie Mercedes oder BMW einen Werksvertrag geben würde, dann würde ich auf den Händen nach Altötting gehen. Und Altötting ist bei uns so ein Wallfahrtsort, der da so eine Bedeutung hat. Und das hat ihm beeindruckt, dass ich da committed war mit ihm.
Okay, eigentlich eine natürliche Reaktion, oder? Wenn Werk anklopft, sollte man eigentlich so reagieren.
Absolut. Und der Jörg Müller, der war natürlich gesetzt. Rainer Braun hat ihn gut gefördert. Der ist dann bei Horst Schübel untergekommen im Formel-3-Team. Mhm. Hat alles an den Testtag vernichtet und schlecht gefahren. Den hätte man nicht nehmen dürfen, weil er war ja ein Freund, aber auch ein Chaot. Mhm. Der Jörg war ja, der hat mit mir gesoffen, Bier und alles, mein Lieben, wir waren ja gute Freunde.
Was, ja, Bier gesoffen, das gibt's ja nicht.
Ja, ja, und dann hat er so einen schönen farbigen Manager gehabt, der Jörg Müller. Und der war gesetzt in der Formel-Karriere. Und das ist ja aufgegangen bis zum Formel-1-Testfahrer, ja, was er gemacht hat, und BMW-Werksfahrer dann. Mhm. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, entweder geht es Richtung Willi Weber, der war schon ein, zwei Jahre nach Schumacher war das, wo das eine Möglichkeit wäre, aber ich habe dann ganz klar den Werksvertrag vorgezogen.
Okay, Willi Weber wäre in Willi Webers Formel-Rennstall, Formel 3.
Formel 3, WTS, ja, genau. Ist das damals noch. Du bist okay. Eh super informiert, weiß
okay, ich. Okay, du, also das, ich klebe an deinen Lippen und schlussfolgere nur schlau. Mhm. Du, wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass es so erfolgreich wurde? Dein Vater hat den Vertrag aufgegessen vor Wut, dass das nicht so hingehauen hat.
Der hat tatsächlich den Walter Lechner damals beim ersten Rennen 100 Mark in die Hand gedrückt, weil es in einer Diskussion gab, mehrere Fahrer, und es gibt nur einen ganz gut revidierten Motor und die anderen sind so ein bisschen nicht ganz so gut. Und wenn er mir den schlechten Motor einbaut, dann zahlt er ihm das Trinkgeld, den Lechner. Der Lechner ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Das hat mir so imponiert, dass du unter diesen Voraussetzungen bei deinen Eltern starten musst, dann habe ich den guten Motor gekriegt. Weil die anderen Eltern, wie der Bartels Papa war da auch dabei, ja, gell, die haben ja nur hinten Fäden gezogen, wie kann der Bub einen Qualifier-Reifen bekommen und solche Dinge.
Ja, okay, ja, okay.
Und was ihm gefallen hat, mein Papa, das ist dieser Wille, den ich hatte. Mhm. Und er sah das dann irgendwann für das Unternehmen, und da hatte er recht, wenn der in diesem schwierigen Leistungssportumfeld, wo sehr viel Kapital und Marketing entscheidend ist, dann kann er das auch im Leben brauchen, privat, sportlich, in der Firma, im Geschäft und überall. Und die Mama war eigentlich ausschlaggebend, dass ich es machen durfte, weil wir waren ja eine Pferdesportfamilie.
Ja, okay.
Meine Schwester hatte ja damals schon 3 gute M- und S-Pferde gehabt. Das kostet ja auch schon ein bisschen was. Mhm. M und S ist Formel 2, Formel 1, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann hat die Mama gesagt, wir können den Buben nicht bloß hobbymäßig mitreiten lassen. Die hätten mir zwar ein Militärpferd gekauft, der Tolz, weil ich war der Wilde, das hätte mir schon gefallen. Wenn die schon auch zigtausend Mark verbrät mit dem Pferdesport, müssen wir ihm da eine Saison fahren lassen.
Okay.
War nur die Mama schon.
Das ist aber
die
lebt
auch noch.
Die, ja, das ist aber toll. Du, das, also, da wird sie das mit Freude hören. Das. Hoffentlich ja, den Podcast.
Ich weiß ja auch.
Und auf dem Rennauto kannst du sogar noch Sponsorenaufkleber draufkleben. Das ist Geld nicht nur verbrannt. Ne? Musstet ihr das dann damals, also die erste Saison habt ihr bezahlt und ansonsten ging
immer
schon mit Sponsoren?
Immer mit Preisgelder an Lechner und Gott sei Dank immer vorne, ja, jedes Jahr Auto gewonnen, immer eingetauscht, und ich habe natürlich schon 30, 40, 50.000 Mark quasi geliehen oder schenken lassen. Mhm. Aber nur begrenzt. Er hat gesagt, ab dem dritten Jahr ist Schluss. Und genau da war eben diese...
Kam der Pierdart.
Okay. Sonst wäre es ausgewiesen.
Wow.
Dann hätte ich vielleicht nur irgendwo mal Tourenwagenrennen fahren dürfen oder so. Aber So konnten sie immer sagen, und der Lechner war ja Berater auch, nicht Manager, aber Berater, der hat gesagt, der fährt in der Formel fort immer weiter vorne mit. Und wir haben ja Angebote gekriegt von England. Also in England beim Werks van Diemen, Ralf Firmin, so ein dummes, die Koryphäe im Formel-Ford-Rennsport, hätte ich eine Saison England bekommen, bezahlt, gell, wenn das Mercedes nicht gekommen wäre. Dann wäre ich auch wirklich nach England gegangen, und die haben dann schon gesehen, der schafft ja auch was, der Junge. Der macht da nicht bloß irgendwie Geld wegrennen, sondern er ist sehr zielstrebig.
Ja.
Wird schon gut gehen.
Ach cool, aber dass das dann schon so aufgefallen ist und so, also das finde ich ja schon beeindruckend, dass die Leute das dann gemerkt haben, dass da bei dir mehr dahinter steckt als nur so ein bisschen Talent, sondern auch wirklich Ehrgeiz und Wille. Ne? Gut, er war jetzt dann nicht England, sondern es war Stuttgart und Mercedes-Benz, und die haben 5 Junioren, glaube ich, gesichtet. Ne?
Endlinger, Frenzen, Schumacher, Tommy Winkelhock und meine Person.
Genau, Tommy Winkelhock und du, ihr wart für DTM vorgesehen?
Ja, weil wir einfach auch weniger Erfahrung hatten. Die anderen drei fuhren ja schon Formel 3 und Formel 3000. Mhm. Ist schon sehr Formel 1 ähnlich. Mhm. Und der Gruppe C damals war ein schwererer Formel 1, mit mehr Abtrieb, wie ein LMP1 heutzutage. Mhm. Und mein Traum war schon einmal, den Gruppe C zu fahren, ist mir dann irgendwann auch gelungen. Mhm. Aber warum nicht Tourenwagen? Es ist eine sehr populäre Serie und man hat mir immer in Aussicht gestellt, dass, wenn das gut läuft, kann man einmal mit Nerpasch verhandeln.
Okay. Und du bist ja den 190 2,316 Evo 1 gefahren, ne?
Also ja, schon gutes Evo Auto. 1 und auch Evo 2.
Evo 2, ja, mhm, klar.
Und es war sogar 2,5er dann. Also ab dem Evo wurde er von 2,3 auf 2,5 aufgebohrt. Und das war richtig. Das war wie Formel 1, halt Tourenwagen, mhm, zwischen BMW, Audi, Opel, Ford und Mercedes. Das war richtig Geld investiert damals. Und ich mittendrin und es war nur die ehrliche DTM. Also es ist immer gute DTM gewesen, aber es waren, ja, es war mehr wie die GT3-Meisterschaft heutzutage. Es ist ein ehrliches Auto von der Straße, mhm, mit der Karosse, mhm, auf Rennen modifiziert und keinen Prototyp. Und eine Haube aus der C-Klasse drüber geschmissen.
Na, genau, genau. Und wir reden über das Jahr 1990. Mhm. So, da ging es los. Und das war, genau, du hast es gerade schon gesagt, das war wirklich die tollste Zeit der DTM. Ne? Die Autos waren kaufbar. Und das Besondere waren aber nicht nur die Autos, sondern auch die Typen, die, glaube ich, in der Rennserie unterwegs waren. Ne? Das war, wie war das für dich? Weil ich glaube, dass, also gerade wenn du aus dem Formelsport kommst, da hat man ja doch so ein bisschen Abstand zwischen den Autos gelassen, weil man wusste, es steigt auf, wenn man sich berührt. Mhm. DTM war sozusagen das Gegenteil eigentlich. Ne?
TWS nannte ich es mit meinem Bruder. Der Tourenwagenschlag. Also es war, ich habe in der Sachskurve, wie ich noch Formel vorgefahren bin, zugeschaut, DTM-Rennen, wir waren Rahmenrennen. Die fahren sich da immer so ganz leicht, aber gekonnt in die Karre. Das geht bei uns nicht, weil der Querlenker so nach oben steht, wie du richtig sagst. Ja, man hat in der Formelsprache schon gesprochen, das ist eher was für die Leute, die nicht mehr in die Formel 1 kommen. Und wenn du im Formelsport bleibst, dann hast du halt nur die Chance. Das ist schon auch heute nicht ganz falsch, die Aussage. Aber irgendwo, ich sage es einfach so salopp, ich bin lieber der König der Ärsche als der Arsch bei den Königen. Du kannst ja rausschneiden.
Oh, das lasse ich schon drin. Ja?
Was nützt es dir, wenn du bei Minardi oder Eros unterkommst? Ja. Drei Tage später geht es schon gar nicht weiter, weil das Budget nicht da ist, mhm, oder irgendein Italiener kommt mit einem Marlboro-Background oder was weiß ich. Also ich wollte dann auch lieber was in festen Händen haben und das war auch gut so, auch wenn ich es leider nicht geschafft habe und durch den Bernd Schneider letztendlich ersetzt worden bin. Das ist wieder eine andere Story dann, aber es war die schöne Zeit.
Und du warst ja auch nicht erfolglos. Also ich meine, du bist mal Zweiter, glaube ich, geworden, oder? Und das,
ja, ausgerechnet das, auf der Nordschleife.
Ja.
Und Nordschleife ist einfach wie beim Skifahren, die Streif zu gewinnen, wo es so steil runter geht. Mhm. Nordschleife kann eigentlich ein Junge nicht gewinnen, hieß es. Mhm. Und ich war im Training auf Platz 4. Natürlich mit leichtem Auto. Ich hatte kein Ballastgewicht, aber sicherlich nicht ganz das Auto von Klaus Ludwig. Und ich bin mit meinen privaten 190er sicherlich ein paar hundert Runden gefahren.
Auf der Nordschleife?
Auf der Nordschleife in den Monaten März, April, Mai, Juni. Heimlich, still und leise. Jede Woche neue Reifen, jede Woche neue Bremsscheiben, jede Woche neue Bremsbeläge. Hat man mir bezahlt bei AMG. Denen hat es gefallen, der trainiert, der Junge. Bin zur Nordschleife gekommen mit dem Gruppe A DTM-Auto und war beim ersten Auftritt permanent, ich würde sagen, 20, 25 Sekunden hinter Klaus Ludwig, obwohl ich am Abfliegen war, obwohl ich die Strecke schon gut kannte. Ja. Aber dann nach der Pause mit der Verarbeitung, auch wenn es jetzt länger wird, die Erklärung, aber es ist recht faszinierend und auch die nackte Wahrheit, die Erlebnisse, die ich hatte mit dem Serien 190er, und dann das Verarbeiten geistig, mental und dann das erste Outing mit dem DTM-Auto. Wir sind ja genau 2 Wochen wieder zum Test hingekommen. Mhm. Und da war ich 6 Sekunden dran an dem Klaus Ludwig. Okay. Ohne brutalen Risiko. Und das war die Bestätigung, die Strecke ist voll in dir. Du liebst die Herausforderung und als junger Scheiß, da hat nichts am Schwedenkreuz hinten zu einem Kurven runter. Und auch wenn es ein bisschen nass ist, es geht dann gut. Heutzutage wird das alles nicht mehr gut gehen. Und dann war ich im Training, glaube ich, 4. Und habe das Glück gehabt, Klaus Ludwig ist ausgefallen. Mhm. Und habe mir 1, 2 geschnappt und den Frank Biller habe ich einfach nicht. Das war gleich auf. Er war ja auch gut, Frank Biller. Mhm. Und das war übrigens dann, wo Jochen Nerpasch angerufen hat und auch, wir hatten der BMW-Chef geheißen, der rief mich an, Fritz Kreuzbrenner, wir würden gern Sie bei Schnitzer BMW unter Vertrag nehmen. Und Schnitzer ist ja 30 Kilometer weg von mir.
Ja, genau. Ja?
Und ich war ja auch vom Herz der BMW-Fan der Bayer.
Ah, okay, ja.
Und ich habe gesagt, geht nicht, ich hab noch ein weiteres Jahr unterschrieben und geht auch Richtung Sportwagen WM. Na, die haben das dann verstanden. Dann ist nach dem Auftritt Stuck, Röhrl und Arnim Basche zu mir gekommen. Der Arnim Basche war der technische Leiter von Audi Sport. Mhm. Und der Dieter Scharnagel, den kennst du auch noch vom Namen her, das war der Pressemann. Mhm. Und der Röhrl als Bayer und der Stuck als DTM-Kollegen. Mhm. Fritz, da ist er, der V8. Wir kaufen dich aus dem Vertrag raus.
Okay.
Und ich war so dumm, weil ich so loyal bin, wie ich bin und wie ich es heute auch von Mitarbeitern, von Lieferanten, von Journalisten, von Kunden erwarte. Nee, die haben mir das gegeben, die haben mir Testfahrten bei Sauber in Aussicht gestellt. Ich breche den Vertrag nicht, auch wenn ihr das zahlt.
Ach, was für eine Entscheidung, oder? Als junger Mensch.
Und wer ist dann gekommen? Der Frank Bieler. Und der Frank Biller hat 3-4 Mal Le Mans gewonnen dann, gell? Es ist ja dann losgegangen, wie der V8 zurückgezogen worden ist mit dem LMP-Projekt bei Audi. Mhm. Und da wäre ich sicher dabei gewesen, weil ich bin ja schon 2 Jahre Test gefahren bei Sauber, wie die dann Formel 1 gemacht haben. Und ich wiederum dann noch nicht der Richtige war. Das, glaube ich, war die verrückteste Entscheidung, die ich treffen musste. Gehen wir zwar ein wenig vom Thema ab, aber das ist genau an dem Nürburgring gewesen. Danach mit den Ausläufern durch diese Leistung. Und habe mich dann einfach für die Gruppe C Sauber entschieden und auch Freund Schumi, Freund Kalli, der Wendlinger Kalli war das bei mir, die sind ja auch da und der Frensen. Fahren wir Gruppe C eben fertig.
Okay, und Gruppe C bist du ja im Endeffekt nachgerutscht, weil der Heinz-Harald Frensen sich eher für Japan entschieden hat, glaube ich.
Genau so, korrekt. Heinz Harald war richtig gut. Ja. Der Heinz Harald, würde ich sagen, war vom rohen Speed eine Nuance schneller wie Michael.
Tatsächlich. Also das, okay.
Aber Michael hatte auch was von Niki Lauda. Er hat so lange rumanalysiert, bis er dann doch gleich oder schneller oder sicherer gleich schnell war. Mhm. Und der Karl Wendlinger war sehr unterschätzt. Das ist also eine ruhige Art, gell, der Tiroler, der hat teilweise eingeschlafen im Auto, so am Vorstand, so vor seinem Unfall noch. Ja. Wenn er den Unfall-Athlet hatte, dann ist er ein quirliger Mensch geworden. Gell. Und davor war der die Ruhe weg, wie sein Papa, der Stumpenkalli oder geheißen, weil er ist ja groß und da. Ich habe das alles in die Familien mitgekriegt, in den Nachwuchsserien. Und jetzt sind wir auf die Charaktere jetzt gekommen.
Ja, Heinz-Harald Frenzen, dass der nach Japan gegangen ist.
Genau, der war schon immer natürlich ein bisschen frech. So wie der Paul Breitner beim Fußball und so ein kleiner Revoluzzer, der hat gesagt, ich fahre lieber mit Edith Jordan, Formel 3000 und in Japan hat er auch so ein Team gehabt, bevor ich mich da in Monza da in das Gruppe C-Rennen reinsitze. Und dann wurde aus der Not eine Tugend, den Fritz Kreuzmann, da wollte man eigentlich nur testen lassen. Mhm. Aber ich war halt schon das dritte Mal in Le Castellet. Man war meistens Le Castellet, weil die lange Gerade Mistral ist ja eigentlich sehr ähnlich mit einem Abschnitt von Le Mans, die Geraden. Der Kurs ist so ein kleines Le Mans. Und da machen wir es doch einfach so. Nehmen halt den als dritten Fahrer für Le Mans. Und es war ja wirklich auch vorgesehen, wie Michael dann zu Benetton gekommen ist, dass ich mit Karl die nächste Saison dann bestreite. Da hat aber dann, als er schon Da ist er schon Harvey Postlethwaite von Ferrari, vom Lions Team ist er schon bei uns im Turin Hotel gesessen. Wir mussten unterschreiben, dass wir nichts erzählen. Da ist schon losgegangen, dass sie vom Lions konstruieren. Und da war natürlich noch nicht reif dafür. Und somit ist das dann letztendlich gescheitert. Aber Gruppe C war am schönsten vom Erlebnis. 800 PS, 900 Kilo, 900 Newtonmeter Drehmoment. richtiges Flügelprofil noch, wie bei Colin Chapman. Also richtiges Abtriebsauto.
Sauber C11.
Der C11 war ein gutes Auto. Und hätte man eigentlich Le Mans gewinnen können, sollen, müssen. Und da waren halt zwei Dinge, wo Karl mit kalten Reifen rausgerutscht ist. Aber das war nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend, dass wir wegen Getriebeschaden, ich glaube, 50 Minuten an der Box gestanden sind. Und dann sind wir von Platz 18 auf 5 nach vorne gefahren. Mit den schnellsten Runden. Und der Mazda hat gewonnen in dem Jahr.
Also, Volker Weidler, ne?
Der Volker Weidler, ja.
Ja, genau. Mit dem ersten Wankelmotor. Und auch bis jetzt einzigen, glaube ich, der da gewonnen hat.
Eine Sache nur, weil du gefragt hast, was waren das für Typen?
Ja.
War vorher deine Frage in der DTM. Das waren schon tolle Typen. Ich war nicht ein ehrfürchtiger Mensch, aber nur mit gesunden Wertschätzung und Respekt ausgestattet. Ich bin halt einfach nur Ende 60er Jahrgang. Da ist man so erzogen worden. Ich war ein Stuck-Fan irgendwie. Mhm. Wenn der mit dem Schnitzer M1 Turbo gefahren ist, wenn der mit dem 320er Turbo gefahren ist und Stuck und Jochen Mass, das waren ja die Formel-1-Idole, bevor dann Winkelhock kam und Stefan Bellof kam. Jetzt bin ich auf einmal mit dem Stuck im Holiday Inn in Waldorf mit seiner Family. Der Johannes war noch so groß, der dann auch gefahren sind vor 6-7 Jahren. Beim Baden im Holiday Inn und Sofa haben wir und lässig. Und die haben mich auch voll mitgenommen. Das war dann schon irgendwas Schönes, wenn du als nicht gesetzter Jugendlicher, bei mir wollte keiner, dass ich Rennfahrer werde. Ich habe kein Umfeld gehabt. Dass ich dann doch in der Bundesliga gelandet bin, war schön.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr hattet Jochen Maas als Ausbildungsleiter sozusagen, ne? Was konnte der euch beibringen? Wie war das überhaupt? Hat er euch da auch so ein bisschen hinter den Kulissen an die Hand genommen und gesagt, du, also abends dann mit den Mädels, das müsst ihr mal auslassen, sonst bringt ihr morgens nicht die Leistung?
Was alles für Stories gab, abseits der Renngeschichte, trotz Profi-Einstellung, müsste man nicht ganz näher erläutern. Es war auch bei Schubi und Weber eine schöne Zeit in der Geschichte, weil der Weber war auch kein Kind von Traurigkeit, auch wenn er sehr viel gefordert hat. Ja. Und der Jochen war der Ideale. Erstens, er hat uns nicht als Konkurrenten gesehen. Scholloi Schlesser war die Nummer 1 bei Sauber, schon ein guter, aber auch schon älterer da damals. Oder Klaus Ludwig. Ludwig mag ich heute noch, war mein Mentor. Aber sobald ich im Regen schneller war oder irgendwas, und es gab ein paar Dinge, wo ich schneller war auf gleichem Material, war das wie mit Hans Heyer und ihm. So hat er es mir auch später erzählt, wie wir dann noch näher Freunde wurden. Ja. Ich habe keine Zeit mehr für ihn, aber manchmal telefonieren wir noch. Und er hat dann schon das Team so auf sich gezogen, dass der Kurt Thiem und keiner das bekommen hat, was er bekommen hat. Und war natürlich auch von Min Domingos benannt. Der Jochen hat in seiner kurpfälzerischen Art Bad Dürkheim gesagt, das ist alles Kokolores, das ist Showbusiness, macht euch da keine Gedanken. Ihr müsst nicht so wie bei AMG das Messer und die Gabel bei mir schön halten können und dann ein gutes Interview, sondern wir konzentrieren uns aufs Fahren. Ich gebe euch schon die Rückendeckung. So ging es schon mal los. Zweitens, ihr drei, ich werde euch nichts erzählen, wie man besonders Auto fährt. Bei dir, Michael, dauert es 3 Monate, dann bist du schneller wie ich. Karl, Fritz, bei dir dauert es länger, aber ihr werdet alle schneller sein wie ich. Das war das zweite Ding. Das dritte, in der Erfahrung werde ich euch noch lange was vormachen. Ich erzähle euch mal, wie man in Le Mans fährt. Man fährt ganz anders, wie du glaubst. In der Nacht wirst du schneller sein, obwohl du weniger siehst und weniger riskierst. Lass es einfach laufen und fahr immer etwas langsamer, wie dein Herz sagen würde, es geht, ginge eigentlich. Das waren solche Dinge. Oder wie fährt man mit Das waren noch Cross-Blei-Reifen von Goodyear, keine Radialreifen. Mhm. Also so bis Anfang 90er Jahre haben wir noch in manchen Serien die alte Karkassenkonstruktion gehabt. Wie fährt man diesen kalten Reifen warm? Du glaubst es echt nicht, das Gruppe C Auto hat sich bei 300 km/h 4 Meter darüber bewegt, 2 Meter darüber.
Ja, angenehm.
Dann sind wir an die Box, da ist was kaputt. Und da hat uns der Jochen halt vorbereitet, fahrt es dann natürlich nicht voll, aber ihr könnt schneller fahren, wie ihr glaubt. Das ist eine Reifenkonstruktionssache, es dauert eine Dreiviertelrunde, ist weg. Und dann brauchst du halt nur mehr Dreiviertelrunde, dann ist er da. Also solche Dinge, wie geht man mit Abtrieb um? Wie geht man im Windschatten um? Aber der Rest war eigentlich auch, dass er uns vor dem Medienrummel, die es dir nicht gut meinen könnten, die es dir gut meinen, so solche Dinge. So. Was wichtig ist ja so viel, bei so einem schnellen Auto so viel Psyche oder mehr mentale Stärke gefordert, nicht nur das Fahren.
Wie ist denn das mit wenn man, ich meine, der Sauber C11 hat 400 erreicht am Ende der 100. Die hatte ja damals noch nicht die Schikanen. Da habt ihr ja voll stehen lassen eigentlich. Ne? Und macht man sich da Gedanken jede Runde? Oder?
Wenn du so jung bist, im Jahr 22 oder 23 oder so, und sitzt als Burghauser Depp, hier ist Burghausen, eine nette Stadt, aber kennen wenige, sitzt als Nobody im Silberpfeil mit Geschichte, weil es gab 50 Jahre vorher schon Silberpfeils, ja. Oder bis 55, bis das Malheur passiert ist in Le Mans. Die Straße ist wirklich so eng geworden wie das Mikro und du hörst nichts mehr vom Sound vom Motor. Ab 370 ist es leise. War aber nur bei den Tests, weil in dem Jahr dann die Schikanen kamen. Dann okay. Ging es nur noch mit 340 so rum. Ja? Oder mit unseren 1100 PS ging es auch noch 370. aber so im Rennen 340, 350 oder was und da dann gefahren ist. Ja, eine Gewöhnungssache. Ich war so gut, wie ich das erste Mal rausgefahren bin in Paul Ricard. Das war bei Drittelgas so schnell wie die TM-Auto auf 10.000 jeden Gang ausgedreht. Ja, das gibt's ja nicht. Ich fahre jetzt vorne in der Box schon 200. Also es war aber 30 Jahre her. Für die heutigen Jungen kein Problem mehr. Aber damals gab es nicht so viele schnelle Autos. Das war ja wesentlich schneller wie der Formel 3000 oder ein Formel 2 Auto. Mhm. Ja. Du wärst ja sogar unter die ersten 10 in der Formel 1 gestanden mit dem Auto. Mhm. Es ging damals schon von 0 auf 200 in 6 Sekunden. Und das Bremsen erst mit dem Downforce. Ja. Und die Kurvengeschwindigkeiten und wir mussten wirklich viel für den Nacken tun. Du kannst den Kopf nicht mehr halten ab der 10. Runde bei den Langzungenkurven. Da wusste ich, das ist das tollste Auto, was ich jemals gefahren habe, weil die Formel 1 hatte schon den flachen Unterboden zu der Zeit. Mhm. Da gab es nicht mehr die Schürzen und die Windcast, die waren ja schon verboten. Mhm. Und der hatte das noch. Es war unvorstellbar.
Wie, wenn man so aus der DTM kommt, wie kriegt man das dann erklärt, dass der Wagen eigentlich in Kurvengeschwindigkeiten so viel mehr verträgt? Weil ich stelle mir das immer so unfassbar schwierig vor, sich da ans Limit ranzutasten, weil das wird ja immer schmaler bei diesen Downforce-Autos, aber trotzdem hat man ja ein Kurventempo, was man gar nicht fassen kann eigentlich.
Da kam jetzt die Geschichte, wo es rau wird im Leistungssport. Da gab es keinen außer Jochen Maste, der hergekommen ist. Hallo Fritz, wie geht's dir denn? Machst du noch mal ein bisschen langsamer? Die haben erwartet, ähnlich wie ein guter Bewerber, der sich bei mir für einen leitenden Bereich bewirbt, da erwarte ich auch, hast du ein Commitment mit dem Unternehmen? Hast du über die Homepage, hast du am Markt informiert? Hast du Vorstellungen, wie man Menschen führt, wie man Technik führt? Die haben erwartet, dass du dich beschäftigt, was ist Abtrieb, was ist ein breiter Reifen, was ist dieses Leistungsgewicht von 900 Kilo und 900 PS, im Rennen vielleicht 57 G, da haben die nicht gefragt. Es war auch bei Sauber alles in Englisch, ja, die haben sie angesteckt, das waren Schweizer und österreichische Techniker in erster Linie, aber auch viele von TAG Electronics waren dabei, deswegen haben wir Englisch reden müssen, es ist angesteckt worden oder gefunkt worden auf Englisch. Und sie haben mich nach 10 Runden reingeholt, der Walter Näher, Das ist schon bekannt, da war Porsche Gruppe C mitverantwortlich und ist dann von Sauber abgeworben worden.
Das fantastische Buch auch geschrieben hat über den 917. Ne?
Mhm. Ja. Der Walter Näher, der hat schon ein Herz gehabt für die Jungen. Der hat schon gesagt, verheize sie nicht. Gell? Aber er hat ganz professionell auf Englisch, weil die anderen mitgekocht haben, da haben wir mit dem Laptop mitgeschrieben und sowas. Fritz, erste Frage, what do you want to change on the front axle or on the rear axle or more in the aerodynamic? Und dann habe ich denen eine Antwort gegeben, was sie mir dann am Abend gesagt haben, genau das haben wir erwartet, sonst hätten wir begonnen zu zweifeln. Ich habe gesagt, das Auto fährt nach wie vor mit mir. Ich fühle, dass es leicht untersteuert. Ich möchte aber erst was ändern, wenn ich mit dem Auto fahre. Und das hat ihn so beeindruckt, die Aussage, auf Englisch geredet. Ja. Weil viele kommen daher und die legen sich da ins Zeugs. Er macht so mal einen Gurney-Wing da hinten ein bisschen, obwohl es gerade das, was erzählt wird. Also so sagen mir das die Techniker und ich weiß es ja auch. Und die haben, ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, es liegt jetzt zunächst einmal an mir und wenn ich soweit bin, dann machen wir die Feinheiten.
Ja, okay.
Also und so habe ich Freunde bekommen.
Ah, okay. Die Zurückhaltung ist, scheint da ganz gut zu sein. Der Rüdiger Faul war da der Aerodynamiker, oder? Kann das sein? Das
könnte schon sein, ja. Ja. Ich war schon mit dem Mercedes-Leuten auch benannt. Das war ja ein Bayer, der Dr. Hermann Hiret, war der Motorenkonstrukteur, gebürtig in Landshut und mit 25 Jahren zum richtiger Daimler-Mann, aber nur speirisch gesprochen, der hat diesen Turbomotor gebaut. Und das Getriebe kam auch von Mercedes. Und der Rest ist Leo Ress, der Konstrukteur.
Ja.
Auch ein Deutscher.
Wie war es bei Sauber sonst so? Also von der ganzen, von der Art des Umgangs her?
Schöner wie bei AMG.
Ja.
AMG war ein Wettbewerb um die Gunst des größeren Kapitals von Daimler. Sauber hatte damals offiziell 61 Millionen D-Mark, in den 90er Jahren inoffiziell 100. AMG hatte 8. Das war für Aufrecht eine Beleidigung. Er ist doch, der den 6,3 Liter Aufrecht, Melcher Groß Asbach, so heißt der Name. Und AMG ist schwäbisch daneben. Und was will denn dieser Schweizer da? Ja. Das spürte man ein bisschen. Weil wie Kurt Thiem und ich bei Sauber Vertrag unterschrieben haben, haben wir noch auf Halterbach antanzen müssen. Und sind gedroht worden, dass unsere Verträge annulliert werden, weil wir Vertragsbruch begehen und in einem anderen Team unterschrieben haben. Und das ist AMG. Bei Sauber hat man gesagt, tut schon euren Hauptarbeitgeber da informieren, aber das habt ihr, testet ja schon 2 Monate. Und ihr braucht euch da nicht kümmern, weil das macht der Jochen Nerpasch. Und Jochen Nerpasch ist ein großer Gönner von mir gewesen. Der Jochen Nerpasch ist ja der Koordinator, der Haupt war noch nicht da, ist ja der Koordinator von dem ganzen Motorsportprogramm. Jetzt haben wir uns dabei nichts gedacht. Und das war nur so ein Beispiel. Also AMG hat auch größten Wert auf schönes Essen, du musst dich ordentlich. Es war übertrieben bei AMG. Jeder, der bei AMG gefahren ist, der hat gesagt, bei Audi gibt es Weißwürste in der Früh, da kannst du einmal rülpsen, da kannst du einmal einen Furz lassen, also du bist gut gefahren, dann hast du schon anständig gemacht, wie halt der Stuck.
Ja.
Der Stuck hat Leben reingebracht in die Interviews. Und der Ludwig, das war alles so gedrillt. Ja. Dahingehend hat es mir in der Sauber-Mentalität besser gefallen. Wesentlich besser.
Ja, okay. Wie waren die Teamkollegen, also Schumacher und Karl Wendlinger, waren die auch so tricky? Also ich habe das mal gehört, dass mal irgendwann, ich weiß nicht, ob es Schumi war, aber hat jemand gesagt, du, kann ich eigentlich die Kurve da hinten im fünften Gang fahren? Und hat er lachend gesagt, ja, versuch's mal. waren das so Teamkollegen, hat man sich da ausgetauscht oder hat man einfach nur da gab es ja schon erste Aufzeichnungen, die Kurven übereinander gelegt und
diese Spielchen gab es in den unteren Klassen. Zwischen Karl Wendlinger, mir, Schumi, Formel Ford oder Formel 3. Wenn wir dann zusammen ein Team gebildet haben, hat man die Spielchen nicht mehr gehabt. Da hat man sie in Synergien genützt. Wir untereinander. Der Sauber war sehr konservativ streng, wenn der da dahinter gekommen wäre, dass Jean-Louis uns irgendwas da erzählt hätte. Natürlich testen die Älteren, die Jüngeren, aber nicht, dass es gefährlich wird.
Okay.
Und wir waren eigentlich auf einem Level, wo die eher über Frauen und Erlebnisse, wie es früher zugegangen ist, mit uns beim Essen geredet haben und nicht, hast du die Kurve von Sinn fast voll gefahren oder nicht. Mhm. Also die wussten, wir kratzen da ganz knapp schon. Das nützt ja gar nichts, wir werden sowieso schneller.
Ein Junge ist dann immer schneller, ne? Der ehrgeizig ist.
Und da waren die auch ehrlich. Ja. Vor allem Jochen Mass war da ehrlich. Und die anderen waren ja auch zu organisierte oder zugekaufte, à la Ferté, eigentlich auch nur für Le Mans oder der Jonathan Palmer. Mhm. Die waren ja nicht in der Stammbesetzung. Nö, es war zu guter Teamgeist. Während der Ludwig, der hat die schon auflaufen lassen.
Wie hat er das gemacht?
Und wenn er da sitzen würde, würde ich es ja mal sagen. Und ich mag ihn trotzdem. Ja. Der Klaus Ludwig hat gesagt, du kennst alter Kurs Hockenheim, erste Schikane. In der Qualifying-Runde steht ein Posten, den kenne ich, ein Streckenposten. Du fährst gerade drüber. Das ist also ein kleiner Huppel. Da hebt das Auto ungefähr 10 bis 20 cm ab und du kürzt ab, ist ungefähr 3/4 Sekunde schneller. Es merkt keiner in der Qualifying-Runde. Du stehst 5 Plätze weiter vorne, wirst sehen. Ich habe das gemacht. Ich bin mit dem Ding 2 Meter aufgestiegen. Gell? Das Auto ist dann verbogen am Box gekommen. Es ist im Fernsehen gekommen, gell? So einen Aufwind gekriegt. Das war Klaus Ludwig. Dann hat er mir aber gesagt, das hat Hans Heyer auch mit mir einmal gemacht, solche Dinge.
Okay.
Also das ist schon so, dass das dann auch gegeben hat.
Teurer Tipp.
Und die Jungen, die scheißen sich nichts. Heutzutage würde man sich überlegen. Ja, da würde man zuerst einmal eine langsame Einführung suchen. Und wir schauen da das Kiesbett aus oder so. Da wird man.
Gibt es ja gar nicht mehr. Gibt es ja nur noch weiße Streifen und dahinter kann man immer noch bremsen. Ne? Das ist ja alles entschärft worden.
Ja. Es war schon nur Herrensport.
Ja, das damals war es was anderes.
Ja.
Ne? Du bist ja auch also sehr, sehr heiß quasi auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, auch in Hockenheim.
War da hinten.
Ja, genau.
Es war in der Anfangszeit der DTM. Hab das Qualifikationsrennen gewonnen am Samstag. Das war auch schon so ein kleiner Meilenstein im Regen. Mhm. Regen bin ich immer gern gefahren. Und hab da wirklich die Winkelachs, Chris Nissens und Steve Sopper, der war da auch im Qualifying-Rennen. Im Regen war einfach gut. Da war ich richtig vorne dabei, da hätte er im Hauptrennen eine Rolle gespielt. Und dann ist am Warm-up ist was aufgetaucht am nächsten Tag. Das Auto zieht nicht richtig. Und die haben ewig rumgemacht am Motor. Ich glaube, die haben sogar gewechselt, den Motor, und geht dann ins Rennen rein. Und es war da schon irgendein technisches Gebrechen, das wahrscheinlich schon, wie soll ich sagen, montagemäßig vernachlässigt wurde. Es ist irgendeine Einspritzleitung undicht geworden und hat sich am Auspuffkrümmer bei voller Fahrt 270 dahinter entzünden und durch den Lüftungsschacht im Cockpit rein, aber richtig mit wie so ein
Feuerwerfer.
Flammenwerfer ins Gesicht rein. Ich habe nicht einmal mehr Zeit gehabt, das Visier runterzuklappen oder war zu aufgeregt.
Du fährst mit offenem Visier, stimmt, ja klar.
Ja, im Tourenwagen hast du es so oben geklappt, hast du schon mal, war da noch, es hat so gebrannt, weil das war, ist alles weggebrannt dann da, nicht so wie bei Lauda, aber die Wimpern oder wie sagt man, und ich habe da nur noch ein Ziel gehabt, es irgendwie abbremsen zu können und bin dann so bei 80, 100 km/h rausgesprungen aus dem Auto. Ich habe nicht mehr ausgehalten, es war verdammt heiß.
Bei 270 kam die Flamme rein.
Ja, da kommst du schnell runter. Mhm. Und aber du hast auch nichts gesehen. Ich habe an der Leitplanke geschaut, dass ich nicht irgendwo frontal hinrenne. Das Ding ist komplett abgefackelt. Bis da, Hockenheim, Sicherheitsstaffel ist schnell, aber das war. Die Chassis hat man zeitlang nicht mehr gesehen. Man hat schon retten können für 5 Rennen später oder sowas als TK. Und war aber auch gut, weil so gute eine gute PR war, weil immer nach dem DTM-Lauf kam Eurosport in einer Zusammenfassung. Also Wiegedata und ZDF haben die Wochenende gemacht und Mittwochabend hat auch Günther Schäfer, hieß er, für Eurosport eine DTM-Zusammenfassung gemacht. Und da ist das gekommen. Jetzt fahre ich mit Domingos Piedadem in 6 Liter AMG SL. Ja, das war unser Auto. Fahren wir nach Hockenheim. Fritz, komm, ich habe eine Überraschung für dich. Ja, was ist denn? Kommst du nach Fallerbach? Nein, nach Fallerbach gefahren am Donnerstag. Und ja, kommst um 8, 9 in Fallerbach vorbei. Und ja, was ist denn? Ja, gar nichts. Ich lade jetzt zum Formel 1 Training ein. Wir sind vom Eidensehner eingeladen. Ich kenne den gut. Wir haben bei McLaren und schauen uns das ganze Freitagstraining an. Ja, gut. Fahre ich gerne mit. Lernst ein paar Leute kennen und das und das. Mhm. Und da hat der Eidensehner zu mir gesagt, I know you. I watch you on TV last week. Gell?
Ach, Quatsch. Ich das hat mit dem Feuerding gesehen.
Also, es hat auch sehr gut gegangen.
Ja.
Und ich wollte dann mit dem TK fahren. Bin zu Fuß. Das war während dem Rennen, der Safety-Car-Phase dann, da hat mir keiner mit dem Fahrzeug zurückgebracht. Bin zu Fuß in dem Wald, wo Jim Clark verunglückt ist, an die Box gegangen. Also, wie lange gehst du denn da?
Ich wollte gerade sagen, jetzt
2 schon, Kilometer.
Ja, ja, jetzt ist schon das neue Hockenheim gewünscht.
Ja,
ne?
2-3 Kilometer
gehst du den ganzen Wald laufen. Ne?
Und bin dann zum Ende, erster Lauf an der Box angekommen. Christa Gierke war die Boxenmoderatorin damals. Gleich live in Tours, das und das. Ja, eine Sekunde, ich komme gleich. Ich möchte nur zum TK, weil wir das auf mich anpassen müssen, dass ich den zweiten Lauf fahren kann. Das war mir das Allerwichtigste. Ausgeschaut habe ich ganz rot, die ganzen Haare waren da wegbrennt. Gell. Ich wollte einfach nur den zweiten Lauf fahren. Wäre auch gut gegangen. Bis dann Hermann Tomczyk kam, der jetzige ADAC-Präsident,
ja.
Der damals nur in der technischen Kommission war. Geht leider nicht. Reglementverstoß, wenn du aufgrund diesen Defektes ausgeschieden bist, darfst du nicht aufs TK wechseln. Ich weiß nicht mehr, wie die Bestimmung damals war. Dann habe ich da rausstellen müssen, dann habe ich die Interviews gegeben. Also es war auch was wert.
Ja, ja klar, aber es ist nichts passiert dir, also außer die bisschen Verbrennung im Gesicht, ist alles gut gegangen, ne?
Ja, und dort aufrecht auch gesagt an dem Wochenende, nächstes Jahr sitzt, so hat der Gritter Hans-Werner, nächstes Jahr, so hat er geschaut und sein, die Piste, nächstes Jahr sitzt du in dem Königpilzenauto. Weil wir waren ja in dem Kärcher Juniorenteam.
Ja, stimmt, ja.
Und du kommst dann in das schwarze Auto, das haben sie dann auch gemacht.
Okay. Mhm. So, das war dann aber das letzte Jahr schon, oder, bei Mercedes?
Das war dann das zweite und das letzte Jahr. Da ist was Blödes passiert. In Estoril habe ich das Auto rausgepfeffert. Beim Testen im Winter, Januar, Februar. Sind wir nach Portugal, weil es da wärmer ist. Und habe einen entscheidenden Fehler gemacht, der, glaube ich, das ganze Jahr nicht ganz der Hauptgrund an Nicht-Wohlfühl-Faktor mehr war. Ich habe mich nicht beim Team entschuldigt für den Fehler. Habe am Anfang sogar ein bisschen rumgesprochen. Irgendwas ist da gebrochen. Oder irgendwas kommt mir spanisch vor. Kam natürlich eine Woche vorher in Monza Testfahrten C11. Mhm. Und da ging alles ja wunderbar. Und der Domingos zusammen mit der Aussage dann gesagt hat, mit mir auch drüber gesprochen hat, du hast nur noch die Gruppe 10 Kopf, ich merke es dir an. Und das hat aber nicht gestimmt. Und das Team, der Mechaniker, auch ohne Domingos, war da ein bisschen enttäuscht von mir. Das ist auch heutzutage nur so der Brauch, wenn man sich die gleich entschuldigt. Das war also ein Fehler von mir. Man hat mir dann ein bisschen eine Kälte rübergebracht und der Saisonstart war dann wirklich nicht besonders verheißungsvoll für das, dass ich im Nummer 1 Team aufgerückt bin. Und dann, ich hatte keinen Begleiter. Ich habe keinen Berater gehabt, keinen Manager. Ich habe das selber mit Herrn Haug gemacht oder mit Aufrecht oder mit Domingos. Ich war dann nicht mehr so gut oder nicht mehr so sicher. Mhm. Und da sind wir auf einmal die letzten 5 Zehntel, und die sind entscheidend, irgendwie der Sicherheit verloren gegangen. Entweder ich habe dann irgendeinen Quersteher gehabt oder ich habe einen Dreher gehabt oder ich bin einfach nur sicher gefahren. Und dann hat der Domingos dann schon im August, September gesagt, Fritz, wenn das jetzt nicht besser wird, dann haben sie mir schon das Messer angelegt. Dann war gleichzeitig der Aufwand Audi, BMW so groß, dieses Wettrüsten, wir reduzieren von 10 Autos auf 6 Autos, entweder geht die Ellen oder du. Und dann haben wir schon zur Ellen auch gesagt, die beste Frau der Welt damals, mit Sicherheit, die müssten wir eigentlich halten, Werner Heinz mit Westgeldern, Zigaretten. Und die Ellen mochte ich auch sehr gern, auch heute noch. Nee, Ellen, du bleibst halt. Und hab dann auch zu Domingos gesagt, wenn einer gehen muss, Frank Schmidtler musste auch gehen. Frank Bieler musste auch gehen. Die Jungen haben gehen müssen. Gell? Und dann, ich war aber schon enttäuscht, weil man hat eigentlich auf dem Mercedes Junior gebaut. Gell? Und das war die zweite Saison. Aber ich glaube, ausschlaggebend war, hätte ich in Estoril, mich ordentlich entschuldigt, hätte ich mir einen Blaumann angezogen und da am Abend mitgeholfen, dass wir das wieder reparieren, dann wäre das nicht passiert. Dann wären wir so umgegangen wie im ersten Jahr.
Ist das heute auch noch so extrem?
Ja.
Ja.
Glaube ich schon. Bin ja dann bei MAN Truckrennen gefahren.
Ja, kommen wir auch noch drauf.
Und machen wir bloß einen Kurzausflug zu der Thematik.
Ja, klar.
Ich wusste, wie es nicht geht und darum wusste ich es, wie es geht. Die haben mir dann eher den Vorwurf gemacht, nach 5, 6 Jahren MAN, wo ich gefahren bin, ein Jahr Mercedes natürlich noch, Fritz, hau ruhig bei den Technikern mal auf den Tisch. Jetzt ist es nicht mehr du, das Auto ist echt schlecht.
Okay, hat sich dann geändert.
Aber eine Lebensweisheit gilt auch in der Firma, würde ich sagen. Wenn ich nur immer jemand habe, der erklärt, warum das es nicht gegangen ist und was da schuld war, außer du selbst nicht und irgendwer anders, dann ist das nicht gut. Charakterbildung ist ein bisschen scheiße zu fressen, musst du sagen. Du kriegst ein gutes Karma, wenn du schlechter dastehst, wie du eigentlich warst. Auf einmal schwappt es um und du fährst auf einmal besser, obwohl du gar nicht besser gefahren bist. Ja. Auf dem Niveau des Leistungssports.
Ja, Psychologie spielt eine große Rolle. Ne?
Ja. Spielt eine große Rolle. Ja. Und das war ausschlaggebend für meine zwei Titel in der Truck-EM dann auch. Oder dass ich überhaupt den Gerd Körber, das war ja der Michael Schumacher des Truck-Sports, der hat 200.000 Fans hinter sich gehabt, dass ich den die Nummer 1 Posten bei MAN weggenommen habe, obwohl wir eigentlich schon fast Freunde waren. Das war schon Konkurrenz, aber wir haben uns schon ging. Ja. Und das war für den alten Körber und für die ganze Körber-Dynastie, jetzt kommt der Kreuzbein und hat die ganzen Techniker von Nürnberg und München hinter sich. Ja. Und der konnte sich aussuchen, wo er fährt bei MAN. Und gewinnt das Ding auch. Ja. Und habe auch die Fans bekommen. Vielleicht nicht alle, aber ja, okay. Die Hälfte. Also und der Gerd ist auch nicht mehr gut gefahren dann in der Zeit.
Ja, auch Psychologie wahrscheinlich
im Spiel. Ja. Ja, der ist dann schlechter geworden. Ist dann zu DAF gewechselt oder irgend sowas. Und das war eine, der Leistungssport war anhand dieser AMG-Erlebnisse, Sauber-Erlebnisse, glaube ich, ausschlaggebend, warum dass ich heute so dastehe. Mhm.
Du warst auch, also damals warst du ganz 24-7 Rennfahrer, oder? Oder hast du schon in der Firma irgendwie arbeiten
müssen? Das Thema Vollprofi-Job.
Ja.
Truckrennen war, habe ich im Urlaub gemacht, da drin. Natürlich schon. 2, 3 Tage vorher geistig vorbereitet. Im Flieger war ja als Europameisterschaft war ja nur ein Rennen in Nürburgring, der Rest war ja zwischen Finnland und Südafrika und war da weg, da schon committed, aber da konnte man auch arbeiten.
Okay, aber bei Mercedes ging es nicht.
Das nee.
Hast du auch in Stuttgart gelebt?
Und bei Winkelhocks.
Ach so.
Ich habe bei Manfred Winkelhocks in seinem Bett geschlafen. Bin ich heute noch stolz, die Familie Winkelhock im Meisenweg in Waiblingen, weil der Tommy war ja mein Teamkollege und der Tommy ist ja der kleine Bruder von Manfred und vom Jockel und Alf Alterbach, er kommst halt zu mir zum Übernachten, ja probiert, weil ich habe im Hotel übernachtet irgendwo, da wo der Nerpasch mich einquartiert hat, irgendwo Zeppelin, der hat aber im Graf Zeppelin in Stuttgart gewohnt. Ja, das, du kriegst alles Zeit als Werksfahrer. Nein, kommst zu uns, da können wir ein bisschen ins Kalypso gehen und lernst meine Freunde kennen Und die Winkler-Dynastie, die hat ja die ganze Automotorsport- und Sportautogruppe hinter sich gehabt. Mhm. Der Norbert Haug war Chefredakteur, bevor er zu Mercedes irgendwann gekommen ist. Und ist ja mit den Winkler-Hawks gefahren, 24 Stunden. Die haben schon Lobby gehabt. Und ich hab, der Manfred Winkler war ja ein Idol, wie ich. Ja, ich war da, ich war 15, wie der verunglückt, dann 85, ich war 18, wie der verunglückt ist. Und Bellof und Winkelhock verunglücken auch noch im Gruppe C-Auto, wo ich dann später da 400 habe fahren müssen. Ja, ein bisschen sicherer, das Carbon-Auto vom Sauber. Ja. Ja, dann gehe ich zu den Winkelhocks. Und die waren begeistert, was ich alles über den Manfred Winkelhock wusste. Man hat auch ganz normal gesprochen. Und das sind so richtig schöne, ist ja eine Kranfirma, die Winkler-Hawks. Die haben so Autokräne. Und der Jockel, wenn man ihn gekannt hat, den erst auch Kind haben, das sind einfach alles andere wie Intrigenleute. Das sind so Typen wie ich, völlig ehrlich, schwäbisch. Die waren so nett zu mir. Die Mama, der Vater gerade raus. Das ist authentisch. Nach zweimal hat er auch gesagt, wie heißt denn du eigentlich? Gell, hat der Vater von Tommy zu mir gesagt, als es dem wurscht war. Und dann habe ich im dritten Stock das war ein Reihenhaus, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Im ersten Stock waren die Eltern, im zweiten war der Tommy mit seiner Freundin, im dritten war leer. Gell, da war der Manfred Winkler mit den ganzen Fotos, war ja schon tot. Und ja, ist erst 4 Jahre her gewesen, oder drei Jahre. Gell? Ja, und da habe ich eigentlich dann gewohnt. Ja.
Und hast dann mit der Familie Winkler immer gegessen und alles?
Alles. Frühstück, gegessen, Plätzchen gemacht,
okay.
Vorgegangen.
Ja, cool.
Mit Jockel nach Korb, der ist ein Weibling in Stadtteil Korb. Auch zur Martina Winkelhock, die Witwe zum Manfred, sind wir natürlich gefahren. Mit der habe ich getanzt. Da war ja schon der Markus, heißt der, oder?
Genau,
seit 10 Jahren R8 fährt.
Ja, ja, genau.
Der war noch ganz klar, der Markus. Und eine Fesche, die Martina Winkel, Witwe, gell, und den Kind eingeladen. Ich denke, was für ein Film bin denn ich überhaupt? Ja. Gell, das sind ja Idole. Wenn du als Jugendlicher zur Lewandowski-Familie kommst oder zum Manuel Neuer oder irgendwas. Mhm. Und dann habe ich mit der getanzt und die hat sich so, die war ja 15 Jahre älter oder was weiß ich, aber so eine tolle Frau. Und das war ein schönes Erlebnis mit den Winkler-Hawks.
Das glaube ich. Haben die dir noch so Tipps geben können oder hatten die eher Angst eigentlich um dich als Rennfahrer? Nee. Weil sie gesagt haben, Mensch, wir haben unseren Sohn verloren.
Der Jockel hat auf alle Fälle Tipps gegeben, der war ein Schnitzerwerksfahrer. Mhm. Ja, der Schwab war bei den Bayern und ich als Bayern war bei den Schwaben. Ja. Der hat es ehrlich gesagt und der hat das nicht nötig gehabt. Und er war ja ein absoluter Frontrunner in jedem Jahr. Mhm. Und der Manfred hat nicht mehr gelebt. Und der Tommy ist, war und bleibt ein Chaot. Ein lieber Chaot. Der hat das Talent von seinen Brüdern ist richtig gut, aber er ist einfach so ziellos und ich weiß nicht, in der Sichtung mit der Zigaretten ist er so da gesessen. Gell. Dann haben die Nächsten wieder aufgerufen worden zum Technikgespräch. Dann hat er vor denen Leute so gemacht. Oder in Estoril, ja, aufrecht, Peter, die kommen zum Abendessen. Ihr müsst um 7 fertig sein, weil um 8 ist da so ein Fischrestaurant. Dann komme ich um 7:15 in sein Hotelzimmer rein, hockt er in der Badewanne eingeschlafen, Zigaretten am Ding. Die haben alle geraucht, die Winkler-Hawks. Und Mensch, Tommy, und schmeißen sie raus, wenn wir so weitermachen. Gell? Ich habe mich um den gekümmert, um den Tommy. Sonst hätten sie ihn schon eher eliminiert. Den haben sie dann eh rausgetan. Gell? Weil am Nordschleifentest gar nicht gekommen ist. Weil es nicht Eindrung hat. Dann lässt er so einen Schmarrn. Aber du kannst, es wird ein Monaco, Franzi, du hast ihm ja nicht böse sein können.
Ja, das ist
super. Du hast ihm nicht böse, er ist halt so. Ja. Gell? Also das waren einfach schöne Erlebnisse. Nee, war eine schöne Zeit und hab's Gott sei Dank nicht ganz in die Formel 1 geschafft. Weil diese Geschichte da drin macht mir auch Spaß.
Ja, das glaube ich.
Und Menschen entwickeln und aus dem Leistungssport, ich gehe mit den Leuten so um wie mit dir und habe trotzdem den Respekt. Die sagen, Chef, grüß dich.
So streng bist du, wie bei mir.
Hm. Grausam.
Aber das ist ja, also das muss man jetzt auch mal sagen, wir sitzen jetzt hier nicht in so einer kleinen Elektroklitsche, sondern wie viele Mitarbeiter hast du?
Das sind rund 1.000 Leute.
Ne? 1.000 Leute, ja. Also das ist ein Riesenunternehmen. Ja. Hier. Und ihr macht Elektroanlagen, oder?
Wir machen Hightech-Elektroinstallationen. Das geht los bei so Programmierungen über Gebäudeleitsysteme, aber hauptsächlich halt die Montage, aber für größere Gewerbekunden, Maschinenbauer, Anlagenbauer, Rechenzentren, Krankenhäuser, Flughäfen. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist für die chemische Industrie, für die Petrochemie, für die Pharmaindustrie, in der Verfahrenstechnik, Elektroprozessautomatisierung. Dann haben wir halt eine starke IT-Abteilung, dann haben wir einen Schalteranlagenbau, dann haben wir eine regenerative Energienabteilung. Und was fehlt noch? Eine eigene Ingenieurplanungsbüro haben wir noch. Und so versucht man halt, das Ganze zu machen wie im Rennsport. Ich sage einfach, mein Stil ist, ich möchte sympathisch gewinnen. Mhm. Und sympathisch gewinnen heißt, der Mitarbeiter, der sollte nicht den anderen verzeihen, ja, das ist ja klar, der hat uns am Samstag reingeholt und am Freitag hat er aufgehört zum Zahlen. Oder der Lieferant darf nicht sagen, naja, der hat uns hergehandelt, dass wir beim nächsten Mal gar nicht mehr überleben. Deswegen hat er den Preis machen können. Oder der Kunde kommt irgendwann drauf, naja, was ist denn da eingebaut worden? Er hat uns das gute Material verrechnet, da ist ein Geschmäckle, gell, was da ist. Also ich möchte mit einer Ehrlichkeit so gute Methoden, so gute Strukturen haben und über die Motivation mit den Leuten. Bringst ja, stoppe die Leistung rein, gib ihm mehr, ja, bringst du zurück. Ich habe eine andere Art des Führens. Ich bin der Zeit 30 Jahre voraus gewesen, vor 15 Jahren, wenn ich so sagen darf. Ich bin nicht gescheit, bin kein Ingenieur, der ausgebildeter Geschäftsführer, sondern ich habe einfach gelernt, wie begeistere ich die besten Leute, wie koordiniere ich sie und wie können die dann werkeln, als wie es ihnen selbst gehören würde. Und die blühen auf und wenn es schlecht läuft, stelle ich mich vor die Mannschaft. Und wenn es gut läuft, wird der Beckenbauer nach dem WM-Sieg, ist der da so im Eck auf und abgerannt und die Mannschaft hat gefeiert. Das wird mal bei vielen Firmen in 10 Jahren eingeführt. Das ist unser Haupterfolg. Mhm. Meine guten Leute und dass ich die Verantwortung für die übernehmen habe, wollen, dass wirklich denen 10, 20, 30 Jahre gut geht.
Das ist gut. Und das ist ja auch wieder eine Analogie zum Sport. Man gewinnt gemeinsam, man verliert aber auch gemeinsam. Mhm. Und auch verlieren, also auch mit Niederlagen muss man umgehen lernen. Und das hast du ja auch, ne? Als dann das Ende von Mercedes kam.
War schade. Ja, dem oder? Fax ist die Absage gekommen. Jetzt ist ja kein Fax mehr raus, aber da stand das Fax.
Okay, es kam hier im Betrieb raus.
Das kam hier im Betrieb raus, aber es ist wie bei mir, war vor 30 Jahren hier Chefsekretariat, die schon auch im Rennsport und im Pferdesport, auch in gewissen privaten Konto, in gewissen Wirtschaftsdaten und Bilanzen vertraulich und Tresor mit eingewiesen sind, das war kein Problem. Aber es ist halt ein Blamage gewesen für mich. Ich war eigentlich ein richtiger Frontrunner und knackt den Vertrag nicht, aber es ist so gut gekommen, der Bernd Schneider hat mich dann ersetzt.
Okay, ja, war ja auch nicht ganz schlecht.
Das war jetzt kein Blamage.
Nein, ja. Das ist schon, gegen den kann man schon mal seinen Platz räumen. Aber nichtsdestotrotz, also hat dein Vater aufgeatmet und hat gesagt, jetzt kommt der Bub endlich in die Firma, oder?
Eigentlich ja, aber er war so fair, er war ja auch Sportler. Er war ja bayerischer Meister im Delfinschwimmen.
Alter Schwede.
Ein guter Schwimmer.
Also schaffe ich genau zwei Züge, bevor ich absaufe.
Die Mama war Siebenkämpferin. Damals gab es noch gar 10 Kämpfer, sondern 7 Kämpferin. Okay. Also wir waren eine Sportsfamilie und er hat es dann schon bedauert. Naja, er hat unglaublich diszipliniert für das gearbeitet und schafft jetzt nichts mehr. Das hat ja bloß ein paar Wochen gedauert.
Ja eben, dann kam BMW, ne?
Dann kam ja der Murmann, der leider auch im falschen Moment gekommen ist, weil da ist er schon am Abendschwimmer gewesen, also da hat er kein Budget mehr gehabt, weil Danner und Schwickler fuhren ja richtig vorne mit den Autos. Mhm. Und dann hat er halt nicht mehr gezahlt, dann hat er auch nicht die letzten Motoren mehr gekriegt. Ja, ich hing jetzt nur ein Jahr bei BMW dran, ja, das hängst jetzt noch dran, dass es ein bisschen lauter wird. Und dann, wie das war, ist er dann Trackrennen.
Ja, eben. Und dann ging es ja nochmal richtig viel los. Aber ja, das war der Diebels BMW M3, ne?
Das war der Diebels BMW.
Der weltberühmte. Also optisch ist der immer so präsent schön gewesen, finde ich, das dunkelgrün, ne?
Christian Danner ist gefahren und Frank Schmickler.
Okay.
Als ich noch AMG fuhr. Und die sind dann gegangen. Oder hat er nicht mehr zahlen können, der Murmann? Ich weiß es ja nicht. Und dann ist er an mich gekommen und ich war auch frei. Und ich habe dann Dunlop mitgebracht. Ich war immer Reifentestfahrer. Mhm. Ich liebe heute noch Reifen. Du heute bei meinem Porsche, du mit Michelin, mit Knüttel um und an philosophieren, was machen wir da und das und das. Was gibt es für Chargen, was tut die 4 WEC, weil ja seine Vignettenreifen, kannst du mir so angeben und das hat mir schon immer gefallen. Gell?
Okay.
Und habe Dunlop mitgebracht, dann war das Reifenbudget für den Murmann entlastet, weil das Dunlop gezahlt hat und waren auch gute Reifen Dunlop. Aber das Auto war einfach im Schmalspurbudget. Ich würde sagen, DT-Motor hat ja eigentlich alle, sage und schreibe, alle 300 bis 500 Kilometer revidiert werden müssen, wie ein Formel 1-Motor. Und der Murmann hat das alle 1000 bis 1500 Kilometer gemacht. Und der war so gut, der BMW-Motor, dass er gerade nicht platzt ist. Aber er ist nicht stärker geworden und das Ganze macht es ja nicht besser.
Ja, ja.
Und ja, dann ist es zu Ende gegangen.
Da steht es aber nichts frei zu der Zeit, die auch vorher schon mal angeklopft
da
haben.
Da war eigentlich dann schon zu viele nicht ganz gute Leistungen, dass das Aktualbild mehr zählt was, wie die lukrative Vergangenheit.
Okay.
Und die dann auch unter Druck waren und BMW hat ja dann auch aufgehört in der DT mit Audi zusammen.
Der Audi war auch raus mit der Kopf- und Kurbelwelle.
Ja, das war dann die Zeit, wo die auch raus sind. Wo ja doch AMG hat dann die Klasse 1 Autos gemacht. Und die Kundenautos gemacht. Dass halt das Feld lauter Mercedes und der Popel sind noch mitgefahren oder so. Ja, ich hab's nicht ganz gepackt. Aber in der Spitze der DTM war ich dabei.
Hast du mal damit gehadert eigentlich, dass du diese Formelkarriere so ein bisschen aus dem Blick verloren hast?
Nö.
War kein Thema mehr.
Irgendwann. Weil die innere Stimme immer gesagt hat, ich bin kein Michael Schumacher. Mhm. Also ich habe ja Schumacher ab dem ersten Formel-Fortrennen, wo er gefahren hat, miterlebt. Vorher Formel-König. Dann ist er in die Formel-Fort gekommen. Und ich habe gewusst, ich bin ein guter Arbeiter. Ich bin eher ein Niki Lauda, aber nicht ein Ayrton Senna. Machen wir es andersrum. Prost Lauda war die Konstellation. Der Prost war eindeutig schneller, jünger, talentierter. Der Lauda war, der hat wirklich mit seinem Grundtalent das Ideale rausgeholt. Und so kann man mich vergleichen. Ich habe mich mit dem ganzen Umfeld beschäftigt. Ich bin kein Michael Schumacher. Ich wäre nicht in die Formel 1 gekommen. Ich glaube, ich wäre ein ordentlicher Langstreckenfahrer gewesen in der LMP. Damals Gruppe C, aber dann LMP, wie Audi gekommen ist. Nach meinem totalen Schmarrn.
Okay.
Totaler Schmarrn. War alles richtig und die Tragzeit war ja auch gut. War ja Werkssport. Sechsstellige Gehälter im Jahr.
Ich echt, war so viel hat man da bekommen?
Da hast du Geld gekriegt. Genauso viel wie in der DTM.
Das hatte ich gar nicht so
auf dem Zettel. Du hast für Titel so dann so eine Viertelmillion Mark gekriegt. Für Titel. Das war so ein Salär, wo sehr siegabhängig war. Ja. Und ja, die Werke haben da schon was gezahlt. Für Steve Parrish, für Körber, für die fünf Besten, die haben da schon verdient.
Okay.
War ja gut, ist ein Eurosport, aber ich bekomme, es ist gut vermarktet worden und war wirklich bei MAN bis zur Vorstandschaft. Also ich bin ins Werk, da ist die Schranke raufgegangen. Und Werk muss man an der Pforte warten und Tagesschein oder irgend sowas, da ist die Schranke aufgegangen, wie ich mit meinem Auto gekommen bin. Das ist nur für einen anderen Wagen, für einen Bierwagen, da ist es auch wieder aufgegangen. In meiner Zeit ist das Augustinerbier ist reingeliefert worden. Ja. Und ich war wirklich, meine Frau hat noch, wenn ich gewonnen habe, eine Flasche Sekt oder irgendein Geschenk von der Vorstandschaft von München zugeschickt gekriegt im Burghausen. Also ich war da so wie der Schumi mit Todd Montezemolo wahrscheinlich.
Ja, bei Ferrari.
So. Ein paar Klassen dürfen.
Ja,
und darum
klar,
hat mir das schon gefallen, das Truck. Weil ich war da die Nummer 1 und Nürburgring hat 200.000 Zuschauer.
Das war Teil 1 mit Fritz Kreuzpointner und nächste Woche geht's hier mit den ganz dicken Dingern und ordentlich Drehmoment weiter.
Also ich war dann doch überrascht, wie wenig es schaukelt. Ich habe ja auch gedacht, das ist irgendein so ein Führerhaus. Rennmaschine ein bisschen abgespeckt und der Motor steht 450, 900 PS und geht halt gut. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich die Kniffe raus hatte, die letzten 5 Zehntel zu finden.
Und ich muss mich leider outen, denn noch nie habe ich ein Truckrennen live gesehen. Aber es steht ganz oben auf meiner Agenda, denn das muss ein ganz, ganz großes Schauspiel sein. Nächste Woche erzählt Fritz Kreuzpointner von seiner Zeit im Truck Racing. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.